Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Johannes Nichelmann herzlich willkommen. Außerdem mit dabei Barack Obama und sein Kumpel Bruce Springsteen.
On the surface, Bruce and I don't have a lot in common.
Oberflächlich betrachtet haben Bruce und ich nicht viel gemeinsam. Er ist ein weißer Kerl aus einer Kleinstadt in Jersey. Ich bin ein schwarzer Kerl mit gemischten Wurzeln, geboren in Hawaii. Er ist Rock'n'Roller, ich bin Politiker und Anwalt. Und nicht ganz so cool.
He's a Rock'n'Roll icon. I'm a lawyer and politician. Not as cool.
Ein neuer Podcast von Barack Obama und Bruce Springsteen ist gestartet. Was die beiden sich zu sagen haben und welche unglaubliche Maschinerie dahinter steckt, gleich. Renegades, die Abtrünnigen oder vielleicht auch mit Außenseiter übersetzt, Born in the USA, geboren in den USA. Also Renegades, Born in the USA, so heißt der neue Podcast des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und des Musikers Bruce Springsteen. Erschienen ist er bei Spotify und woher dieser Titel kommt, erklären Sie gleich zu Beginn.
This is going to be interesting because I'm going to have to figure out why you thought you were an outsider. I know why I was an outsider. That I can explain. But a nice Jersey boy doesn't have to be an outsider. You know what I mean? He can be an insider.
I don't think it's something that you choose. I think it's something that is innate within you.
Beide waren also mal Außenseiter. Die Frage ist, für wen ist dieser Podcast und lohnt es sich, den zu hören? Das weiß Arno Frank, der hat nämlich schon reingehört. Hallo.
Hallo, Herr Nichelmann.
Die beiden, also Springsteen und Obama, sind ja seit dem US-Wahlkampf 2008 miteinander befreundet, sehen sich so auf einer Wellenlänge. Ist das so ein Buddy-Talk wie so viele Gesprächspodcasts oder geht es hier wirklich um mehr?
Das ist angelegt wie so ein Buddy-Talk. Zwei Freunde auf der Veranda und wir dürfen zuhören, wie sie miteinander Konversationen betreiben. Sie haben das schon richtig gesagt, am Anfang liefern die sich einen regelrechten Außenseiter-Überbietungswettbewerb, wer denn der Größere sei. Allerdings lenkt vor allem Obama das Gespräch dann doch auf Themen, die ihm wichtig sind. Und dahinter steckt ein Zweck.
Nämlich?
Ich höre diesen Podcast als Teil eines Heilungsprogramms. Man spricht und tauscht sich aus über amerikanische Werte und Tugenden. Und dieser Tugenden versichern Obama und Springsteen einander in diesem Gespräch.
Beim Hören, ich habe so nicht alles gehört, aber so ein bisschen, ich fand, es klang trotzdem alles so locker leicht, so als würden die beiden sich eben manchmal halt so treffen und sich unterhalten. Ist das alles wirklich so dem Zufall überlassen? Ich meine, Barack Obama, der produziert das auch mit seiner Produktionsfirma. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei solch zwei großen Figuren da eben nichts dem Zufall überlassen wird.
Da haben Sie recht. Da ist überhaupt nichts dem Zufall überlassen, aber es ist eine so famose Produktion, dass der Eindruck erweckt wird, das sei alles ein zufälliges Gespräch und wir könnten mithören. Dahinter steckt ein sehr großer Stab, der sehr genau schaut, erstens technisch, wie das alles klingt. Es wird immer mal wieder die Gitarre eingespielt, Bruce Springsteen singt seine Lieder und dann fällt Obama was dazu ein und so kommen sie sozusagen von Hölzchen auf Stöckchen, aber dahinter steckt eben dann doch immer so eine Agenda von, wie kommen wir denn miteinander ins Gespräch, wie können wir achtsam miteinander reden, und das ist, glaube ich, vor allem auch zu sehen vor dem Hintergrund der zurückliegenden Präsidentschaft von Donald Trump, den Obama auch erwähnt und sagt, dieser Präsident habe seiner eigenen Präsidentschaft diametral entgegengewirkt. Und da versucht er jetzt auf kultureller Ebene dagegen zu halten.
Ist das auch so, dass er deswegen diesen Podcast erst startet, nachdem Trump eben nicht mehr im Amt ist? Gibt's da, oder hätte das auch gemacht, wenn der jetzt noch wiedergewählt worden wäre? Wird sich dazu irgendwo geäußert?
Das ist eine interessante Frage, ob er das bei einer zweiten Amtszeit auch getan hätte. Ich halte es für möglich. Einen allzu großen Vorlauf wird die Produktion dieses Podcasts jetzt nicht gehabt haben. Es ist aber auch auffällig, wie sehr Trump sich während der vergangenen 4 Jahre politisch zurückgehalten hat.
Obama.
Verzeihung, ja natürlich. Ja. Im Gegenteil, Trump ja nicht so. Obama hat sich sehr zurückgehalten und hat sein kulturelles Gewicht, wenn man es so nennen kann, ganz selten nur in die Waagschale geworfen. Das hatte vielleicht auch was mit dem guten Stil zu tun, den zu pflegen, er sich ja sehr bemüht.
Jetzt sind die beiden mit Spotify unter Vertrag, einem großen schwedischen Audioanbieter. Und die Chefin von Spotify Deutschland, die hat diese Woche in einem DWDL-Interview gesagt, dass sie in Sachen Podcast bislang alle nur an der Oberfläche gekratzt hätten. Meinen Sie, mit diesem Deal, also Barack Obama und Bruce Springsteen, ist jetzt die nächste Stufe im Podcast-Boom gezündet?
Das halte ich für möglich. Man muss sich nur anschauen, wie viele Fans oder Bewunderer oder auch nur Interessierte, so zwei so eigentlich gegensätzliche Figuren wie der Rockstar und der 44. Präsident, auf sich vereinen können. Ich folge diesem Gespräch auch nirgendwo sonst. Das läuft nicht auf CNN und das kommt nicht als CD raus, sondern das gibt's bei Spotify im Podcast. Und der sogenannte Laber-Podcast, wie er gerne genannt wird, scheint mir ohnehin das Format der Stunde zu sein. Wir hören gerne Leuten dabei zu, wie sie sich miteinander unterhalten. Das ist möglicherweise wirklich die nächste Stufe und auch erst der Beginn einer Offensive, nicht nur auf Seiten von Obama und seiner Produktionsfirma, sondern auch von Seiten von Spotify.
Und vielleicht kommt ja bald auch der Trump-Podcast. Wer weiß, mit wem der sich unterhält am Ende.
Ihr habt darüber nachgedacht, aber mir ist niemand eingefallen. Der wird mit sich selbst reden.
Das kann gut sein. Ihr Fazit, ist das jetzt hörenswert? Also ist das wirklich was, wo Sie sich jetzt gebannt lange Zeit hingesetzt haben und jeder Sekunde gelauscht haben?
Wissen Sie, wenn ich mehr von Bruce Springsteen hören will, dann lege ich die Nebraska auf oder irgendeine andere schöne Platte von ihm. Und wenn ich mehr über Obama wissen will, höre ich mir seine Reden an oder lese eins seiner autobiografischen Bücher. Aber den beiden notwendigerweise jetzt noch länger zuzuhören, insgesamt 8 Stunden, das sehe ich eigentlich nicht. Auch nicht beim Spülen oder so.
Gut, dass wir das geklärt haben. Dann Arno Frank über den neuen Podcast von Barack Obama und Bruce Springsteen. Die beiden sind mit dem schwedischen Audioanbieter Spotify ins Geschäft gekommen. Wer in der Kunstbuchszene was auf sich hält und im Gespräch bleiben will mit der eigenen Arbeit, der löst 2x im Jahr ein Ticket in die USA. Dort finden nämlich seit 1976 in New York und in Los Angeles die Kunstbuchmessen der Organisation Printed Matter statt. Glauben Sie es mir oder glauben Sie es mir nicht? Gerade fliegt da niemand hin. Auch nicht die Verlegerin Johanna Maerski vom Berliner Verlag Colorama. Verzeihung, hallo.
Hallo.
Wie wichtig ist denn diese Messe für Ihre Branche, für Ihren Verlag?
Die Printed Matter Kunstbuchmesse ist sehr wichtig, weil es eine super diverse Buchmesse ist, die unterschiedlichsten Stimmen abbildet und auch eine sehr große Reichweite hat. Also wenn man dorthin fliegt und vor Ort ist, dann trifft man die unterschiedlichsten Personen aus allen Ecken der Welt, mit denen man ins Gespräch kommen kann und denen man auch die Bücher natürlich zeigen kann, die man in den letzten Monaten erarbeitet hat.
Das heißt jetzt für einen kleinen deutschen Verlag, für einen europäischen Verlag, ist das die Messe, zu der man hin muss, wenn man Geschäfte machen will?
Also Geschäfte machen, das ist immer so, man muss ja auch hinfliegen, man muss da unterkommen und so weiter. Aber es ist schon so, dass in den Staaten das Medium, also Kleinstverlage, Self-Published Scenes, dass das eine viel größere Anerkennung erfährt und auch viel etablierter ist, auch in den im Mainstream, würde ich sagen. Das heißt, man hat dann eben Jugendliche, die Bücher kaufen, man hat auch reiche KunstsammlerInnen, man hat mit die unterschiedlichsten Menschen, die sich für die Publikation interessieren. Genau.
Jetzt fliegen Sie ja gerade nicht hin, wie wir gerade merken. Und Buchmessen sind ja in Deutschland abgesagt worden. Also die Leipziger Buchmesse jetzt ist auf Mai verschoben. Jetzt findet sie gar nicht mehr statt. Es gibt aber eine Lösung für die Messe in den USA. Welche Lösung haben denn die MacherInnen da gefunden?
Ich finde, das ist eine sehr schöne Lösung. Und zwar ist das wie eine, jede Ausstellerin hat eine eigene Webseite gebaut, in der einerseits die Bücher vorgestellt werden könnten, aber es auch Platz für Podiumsdiskussionen gibt und andere Projekte, die man gemacht hat. Die kann man sich jetzt sozusagen ab heute oder morgen kann man sich diese ganzen Inhalte anschauen. Und es, was auch natürlich toll ist, ist, dass AusstellerInnen, die normalerweise nicht hätten teilnehmen können, zum Beispiel, wir haben auch dieses Jahr welche aus den Philippinen dabei, aus Südafrika, die können jetzt tatsächlich auch teilnehmen, weil wo es vorher natürlich nicht möglich gewesen wäre mit den Reisekosten.
Wie sieht denn Ihr digitaler Messestand aus? Was werden Sie zeigen?
Also meine Webseite ist eigentlich wie so eine 90er-Jahre-Webseite geworden mit unheimlich eklektischen Inhalten, weil mein Verlag auch sehr eklektische Inhalte verlegt.
Und sehr 90er-Jahre-mäßig ist.
Ja, die Inhalte nicht, aber genau. Also was man bei mir entdecken kann, sind natürlich neue Bücher, die ich rausgebracht habe, verschiedene Kollaborationen mit KünstlerInnen. Und was ich eben auch dieses Jahr präsentiere, ist, ich habe ein Projekt, ein kollaboratives Anthologieprojekt Clubhouse mit verschiedenen Comic-KünstlerInnen, die normalerweise nach Berlin kommen würden und wir würden dort in einem Workshop ein Buch erarbeiten. Und diese Residency fand im letzten Jahr natürlich durch die Pandemie nicht in Berlin statt, sondern digital. Und die Gespräche, die in dieser Zeit entstanden sind über das künstlerische Selbstverständnis oder die politischen Einstellungen der KünstlerInnen, habe ich in einem Podcast verarbeitet, der jetzt auch am Wochenende launchen wird.
Da
habe ich einen kleinen Auszug von Marlena Sinchishin mitgebracht. Das ist eine britische KünstlerIn, die über eine künstlerische Blockade spricht. In diesem Auszug.
Of course, moving to a new place, I got some physical and mental distance away from England and the mindset I had there. And now that I look back, I really see clearly how beneficial it was to get away from the norms I'd set up for myself in England. I realize now that I was in a bit of a creative swamp back then.
Sie sagt also, ne, dass sie sich in einer kreativen Sackgasse befunden hat und da durch das Projekt, habe ich so verstanden, wieder rausgekommen. Es ist eigentlich ganz praktisch, dass sie auch das Medium Podcast jetzt nutzen, um ihre MacherInnen von den Kunstbüchern ja auch an die potenziellen Kunden zu bringen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es für mich auch betont, dass dieses Self-Publishing, die ganze Community, dass es eine sehr gemeinschaftliche, community-orientierte Arbeit ist. Also es geht sehr viel um Austausch darüber, wie arbeiten wir, wie bezahlen wir uns gegenseitig, wer vertreibt wen, welche Stimmen werden gehört. Und das war eben auch mein Anliegen mit diesem Podcast, dass diese Themen noch mehr Gehör bekommen.
Wir haben noch ganz kurz Zeit, um noch einen wesentlichen Punkt dieser Messe zu besprechen, nämlich das Self-Publishing. Das wird ja in Deutschland gerne mal so ein bisschen belächelt. Jemand, der so selbst sein Buch irgendwo abgeben will. Das spielt da eine ganz andere Rolle, auch auf dieser Messe. Vielleicht können Sie kurz erklären, welche.
Ja, das Self-Publishing ist einfach im Verständnis von Printed Matter und auch in meinem ein Werkzeug zur Teilhabe an künstlerischen und politischen Diskursen, weil man eben nicht abhängig von Institutionen oder Galerien ist, sondern selber einfach eigentlich nur ein Kopiergerät braucht, um die künstlerischen Positionen oder Haltungen, die man hat, an ein großes Publikum zu vertreiben. Und es ist ein unheimlich demokratisches Werkzeug, was sehr selbstermächtigend ist, würde ich sagen.
Johanna Majerski vom Berliner Kunstbuchverlag Kolama über die Kunstbuchmesse von Printed Matter in den USA. Vielen Dank für diesen Einblick in die Branche. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, die Arte Mediathek. Manche von uns haben ja durch die viele Zeit zu Hause und durch den kalten Winter, der zwischendurch da war, ja einfach alles leer geguckt, was es gibt. Neue Serien, die sind natürlich im Anmarsch, aber die müssen natürlich zum Teil auch synchronisiert werden. Das geht allerdings nicht so einfach durch Corona. Und weshalb das jetzt also die ersten Serien gibt, die eben ohne eine deutsche Sprachfassung auskommen müssen, weiß Christian Berndt.
Die animierte Comedy-Serie Family Guy geht mittlerweile ins 22. Jahr. Wer die neueste Staffel der Serie jetzt auf Netflix anschaut, bekommt allerdings keine Synchronfassung zu sehen. Man erhält den Hinweis, dass aus Sorge um die Sicherheit von Synchronsprechern Audiospuren fehlen können. Das deutsche Synchronunternehmen Ayuno Germany, die frühere Berliner Synchron AG, produziert für Netflix, konnte aber bisher alle bestellten Serien synchronisieren. Es gab Verzögerungen. Die moderne Synchronarbeit, so Ayuno-Geschäftsführer Jens Krüger, funktioniere jedoch auch unter Corona-Bedingungen.
Früher war es tatsächlich so, dass für gewisse Dialoge, für schwierige Dialoge, doch auch zwei Schauspieler tatsächlich im Studio waren. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Aus Zeitgründen, die Schauspieler sind oft gebucht und reisen den ganzen Tag durch die Stadt von Termin zu Termin. Und die sprechen tatsächlich mit sich alleine.
Das erhöhte Produktionstempo hat aber auch mit dem Streaming- und Serienboom zu tun. Corona hat daran nichts geändert, im Gegenteil.
Wir haben 2016 schon einen großen Ansturm an neuen Projekten gesehen. Und so wie jetzt letztes Jahr ein Großteil der Deutschen viel mehr Zeit vorm Fernseher oder vorm Laptop verbracht hat als die Jahre zuvor, weil natürlich viel mehr angeboten wurde und sie aufgrund des Lockdowns die Häuser nicht verlassen dürften. Ich kann sagen, dass es für die Synchronbranche tatsächlich sehr gute Jahre sind.
Dafür müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler heute unter Hochdruck arbeiten.
Sie haben wenig Zeit im Studio. Sie werden natürlich eingewiesen, worum es genau geht in dem Film oder in der Serie. Aber sie haben wirklich wenige Sekunden nur Zeit, den Originalton einmal anzuhören, sich den deutschen Text zu merken, wie die Emotion ist, die Lautstärke.
Dadurch klingt auch vieles so Overlay-mäßig. Es wird da schon ziemlich durchgepeitscht und da bleibt natürlich das wirkliche Einfühlen in die Rolle und den Schauspieler. Also das bleibt ein bisschen auf der Strecke. Also das wurde damals nicht zugelassen.
Meint Synchronsprecher David Nathan. Beim Film seien die Bedingungen allerdings besser als bei Serien. Dort werde sich noch etwas mehr Zeit genommen. Nathan erlebte Anfang der 90er Jahre den ersten großen Erfolg mit Gilbert Grape. Er synchronisierte Leonardo DiCaprio in dessen gefeierte Rolle als geistig behinderter Teenager.
Meine Mom will, dass ich bald 18 werde. Dann feiern wir eine Mordsparty, Herr Gilbert? Ja. Wie viel mal noch schlafen bis zu der Party?
Noch 6 Tage.
6 Tage bis zur Party. Ich werde 18. Ich werde 18 und du bist nicht eingeladen.
Ernie, was soll denn das?
Ist schon gut. Ist schon gut. Er war doch nur ehrlich. Das macht.
Das ist eine Arbeit, die ich nie vergessen werde, weil ich unglaublich gequält wurde. Also ich habe, glaube ich, an bestimmten Szenen haben wir einen ganzen Tag gearbeitet. Ich wusste schon nicht mehr, wo oben und unten ist und was ich da überhaupt treibe, aber es hat sich gelohnt.
So wird heute nicht mehr gearbeitet, meint Nathan. Nach dem Erfolg war er viel beschäftigt. Er synchronisiert seitdem Stars wie Johnny Depp oder Christian Bale. Auch er arbeitet in Corona-Zeiten weiter. Unter den geltenden Hygieneregeln seien die Bedingungen zwar arg steril, aber die Synchronstudios hätten eher an Atmosphäre verloren.
Ich komme in ein schönes Studio, es sieht modern aus, mit tollen Materialien. Und dann ist vor mir in 4 Meter Entfernung so ein 60x40 Monitor, der es nicht schafft, mich in den Film hinein zu beamen. Und das wurde früher eben mit dieser Leinwand, wo man wirklich das Gefühl, oh, es ist Kino, hier geht ein rotes Licht an, alle sind leise. Da hatte man eine innere Körperspannung, die heute mir fehlt. Und ich höre diese fehlende Spannung bei ganz vielen, gerade jungen Kollegen, und es tut mir so leid.
Neben den Qualitätsstandards wird in der Synchronbranche auch über ein Thema debattiert, das aus den USA herübergeschwappt ist. Sollten weiße Synchronsprecher schwarze Filmfiguren synchronisieren? Bei den Simpsons zum Beispiel werden nicht weiße Figuren mittlerweile nur noch von nicht weißen Stimmen synchronisiert. In der deutschen Synchronisation von Soul, Pixars erstem Film mit afroamerikanischer Hauptfigur, wurde die Hauptrolle von einem Weißen gesprochen. Ob das unpassend ist, komme auf den Fall an, findet die Schauspielerin und Synchronsprecherin Annabelle Mandeng, deren Vater aus Kamerun stammt.
Im Falle der USA kann ich es gut verstehen. Da gibt es etliche Schauspieler, die diese Jobs übernehmen können. Und da, denke ich, sollte man darauf achten, dass es ethnisch korrekt besetzt ist. Das ist einfach auch ein Signal, was man aussendet. Es hat mit Respekt zu tun, mit Sichtbarkeit und deswegen finde ich das gut. Bei uns ist das eine andere Sache, weil wir einfach gar nicht so viele POC-Sprecher haben. Noch nicht.
Solange das so ist, meint Mandeng, sollte man nach der passenden Stimme und nicht nach der Hautfarbe besetzen.
Also ich habe auch schon schwarze Rollen gesprochen, ganz ehrlich, da habe ich überhaupt nicht gepasst.
Aber wenn möglich, sollten schwarze Rollen auf jeden Fall von Schwarzen gesprochen werden.
Es ist per se etwas anderes, ob schwarze Menschen weiße Rollen sprechen oder ob weiße Menschen schwarze Rollen sprechen. Also Schwarzen wird nun mal ihr Leben lang Rassismus in welcher Form auch immer entgegengebracht, weißen Menschen nicht. Und deswegen hat das, was eine Respektbekundung angeht, einen anderen Wert.
Es ist ein Jahr her, da haben Leute noch Geld dafür bezahlt, sich in einem Raum einschließen zu lassen. Das kann man seit Beginn von Corona natürlich noch viel einfacher haben. Aber damals ging es um den Nervenkitzel, sich mit mehreren Menschen, mit Freunden zum Beispiel, aus diesem Raum befreien zu können. Durch das Lösen von Rätseln. Das ist das Prinzip des klassischen Live-Escape-Games. Die können natürlich jetzt gerade nicht stattfinden, weshalb auch das natürlich jetzt irgendwie online passiert. Wie das genau funktioniert, ob auch das Spaß macht und sowieso wie die Escape-Room-Branche gerade ums Überleben kämpft, das erzählt uns Natalia Joselewitsch.
Dann würde ich jetzt gerne mal eine Mission mit reinnehmen. Das ist das Possfield Sanatorium, geht so ein bisschen Richtung psychiatrische Anstalt, Madhouse, so ein bisschen gruselig. Man sieht es ja auch direkt am flackernden Licht.
Ein türkisfarbener Raum mit gekacheltem Boden. Auf der rechten Seite steht eine abgewetzte Liege mit Gurten. Gegenüber hängen dreckige Zangen und Pinzetten. Der Raum gehört zum Spiel Possfield Sanatorium. Nur eine von 6 Missionen, die man bei Exit Game in Berlin-Mitte spielen kann.
Man muss hier einmal durchs Labyrinth. Normalerweise würden hier auch so Fäden runterhängen, um so ein immersives Gefühl zu erzeugen, aber durch Corona mussten wir die abnehmen.
Erklärt Anton Pexkamp, der seit 3 Jahren bei Exit Game arbeitet. Normalerweise boomt das Geschäft, gerade im Winter. In Hochzeiten befreien sich bis zu 700 BesucherInnen täglich aus den verschiedenen Missionen. Normalerweise. Seit November stehen die Räume leer. Schon das zweite Mal in dieser Saison, erklärt Geschäftsführerin Verena Dittmann.
Das ganze Sommerloch durften wir öffnen. Und die attraktiven Monate, wo das Geschäft wirklich läuft, wozu man auch das Ganze eröffnet hat, also um indoor bei kaltem Wetter den Kunden was bieten zu können, die mussten wir schließen.
Um trotz der Schließungen das Geschäft weiter am Laufen zu halten, haben Verena Dittmann und ihr Team bereits im Herbst das Online-Escape-Spiel Trapped Beyond entwickelt. Kein leichtes Unterfangen, da der Reiz von einem Escape-Game ja gerade darin liegt, dass man es wirklich erlebt und nicht virtuell spielt.
Uns war wichtig, dass wir diesen Live-Escape-Game-Charakter so gut es geht erhalten. Wir wollten kein Computerspiel entwickeln, sondern wir wollten dieses Mal erlebt was Außergewöhnliches, was man vielleicht sonst nicht so im Alltag erleben kann. Deswegen war es uns wichtig, dass wir ein Spiel entwickeln, wo unsere Spielleiter was zu tun haben.
Dann würde ich sagen, ich starte das Spiel mal einfach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
Toi, 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 auf geht's.
Ihr seid eine Gruppe Urban Explorer. Mein nächstes Ziel ist eine verlassene Ferienanlage mitten im Wald. Irgendwo, nirgendwo.
Auf dem Bildschirm der Zoom-Konferenz erscheint die Abbildung eines heruntergekommenen Zimmers. Ein Koffer liegt auf dem Boden. Überall ist Schutt und Geröll zu sehen. Drei befreundete Familien nehmen diesen Abend mit 8 verschiedenen Geräten an Trapped Beyond teil. Game Master Amelie ist live dabei und führt durch die Ruine.
Ihr wendet euch wieder zurück zum Flur, in dem ihr steht. Was tut ihr?
Wir würden gerne in den Koffer schauen, oder?
Genau.
Gute Idee.
Also ich glaube, ich war für den Koffer.
Ihr tretet einen Schritt an den Koffer heran. Als ihr versucht, ihn zu öffnen, müsst ihr enttäuscht feststellen, dass er an beiden Seiten verschlossen zu sein scheint.
Okay, wir brauchen die Schlüssel für den Koffer.
Sektion links.
Die SpielerInnen haben 90 Minuten Zeit, um im Camp versteckte Geister zu erlösen. Für jede einzelne Handlung müssen sie dem Game Master neue Anweisungen geben. Die Story entsteht so durch die Bilder und die Erzählung des Spielleiters. Für Silvia Wublich und ihre Familie das erste Online-Game dieser Art.
Also ich fand das Spiel jetzt ziemlich cool eigentlich. Ich habe so in dieser Form, dass so ein Game Master dabei ist, noch nicht gespielt. Immer nur so mit Bildchen und reinklicken. Hat Spaß gemacht.
Denn die meisten Online-Escape-Games, die es bisher auf dem deutschen Markt gibt, sind entweder Pen-and-Paper-Games, bei denen die SpielerInnen PDFs mit Links und Online-Rätseln zugeschickt bekommen, oder klassische Computerspiele mit animierten Räumen. Trapped Beyond ist viel interaktiver. Aber so richtig Spannung oder Angst entstehen auch bei dieser Variante nicht.
Habe ich jetzt hier nicht so das Feeling gehabt, dass ich so Angst habe, dass ich nicht rauskomme. Das ist eher ein Escape Room so, wenn dann auch noch Musik oder so läuft.
Aber live ist halt einfach irgendwie ein anderes Gefühl. Man hat einfach diese Action, die wo jetzt hier so fehlt.
Um den Echtheitsfaktor noch zu steigern, haben sich deshalb in vielen anderen Ländern inzwischen sogenannte Remote Games durchgesetzt. Diese Spiele finden live in echten Räumen und mit SchauspielerInnen statt. Auch Exit Game bietet so eine Variante in Kooperation mit einem Escape Room aus den Niederlanden an. Trotzdem bleiben die Online-Spiele eine Übergangslösung, meint auch Anton Pexkamp.
Wenn es hoffentlich demnächst vorbei ist, glaube ich, dass der Live-Escape-Game-Markt auf jeden Fall ganz klar auf klassisch weitersetzen wird, weil man sitzt so viel vorm Computer und es ist einfach dieses Erlebnis, hier zu sein, hier durchzugehen und echtes Leben quasi zu erleben, darauf baut es ja auf.
Denn egal ob mit PDFs, SpielleiterInnen oder in gefilmten Räumen, die Gefühle und die Illusion, die bei einem Live-Escape-Room entstehen, kann der Bildschirm nicht wirklich vermitteln.
Escape Games im Lockdown und davon, wie fruchtbar Arbeiten im Team ist, kann auch mein Kollege Paul Paulun ein Lied singen.
Fundstück.
Für Joseph Beuys konnte ein Husten eine Skulptur sein. Diese Entdeckung hat den in Kanada lebenden Multimedia-Künstler Tony McCauley inspiriert, selbst auf die Suche nach Verbindungen zwischen Klang und bildender Kunst zu gehen. Einige entwickelte er für seine experimentelle Radiosendung Turbulence, oft in Verbindung mit künstlerischen Komplizen. Die Vorliebe fürs Zusammenarbeiten hat McCauley 1986 mit dem 6-minütigen Stück Collaborative Poem auf den Punkt gebracht. Wie bei einem Appell ist die Hommage an das Arbeiten im Zweierteam von A bis Z durchdekliniert. Und sie zeigt, was für ein visuelles Medium Radio sein kann.
A collaborative poem. Adam and Eve, Amos and Andy, Alcock and Brown, Abbott and Costello, Alvin and Heidi Toffler, Anne and Patrick Boyer, Bill and Hal, Bill and Ben.
Bill and Ben are
Neil DeMecca, Banting and Best, Bert Jansk and John Renborn, Bob and Bob, Burke and Wells, Brian Clough and Peter Wilson, Barnum and Bailey, Bing Crosby and Bob Hope, Bonnie and Clyde, Burton and Speak, Boozy and Hawks, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Bryant and May, Blondie and Dagwood, Boyd and Evans, Burke and Hare, Cantrell and Cochran, Calder and Boyers, Charlotte Mormon and Namjoon Paik, Dan Rowan and Dick Martin, Dean Martin and Jerry Lewis, Derek Bailey and Evan Parker, Derek Clive, David Sylvester and Susie Gablick, Donnie and Marie, Dow and Jones, Dr. Grippin and Ethel, Ed Keenalls and Nancy Redden, Flanders and Swan, Flanagan and Alan, Felix and Oscar, Fred Astaire and Ginger Rogers, the Peters and Thring, Ginsberg and Long,
Jensen's Pete Harroway,
Cozy Fanny, Gilbert and George, Gilbert and Sullivan, George Gershwin and Ira, Hobbs and Son Sutcliffe, Holmes and Watson, Hall and Oates, Helen and Newton Harrison, Hillary and Tensing, Harding and Hobbs.